Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Ich bin Kerstin und will heute mit euch über das Thema Biodiversität und Artenvielfalt sprechen. Biodiversität ist ein Riesenthema. Täglich sterben bis zu 100 Tier- und Pflanzenarten aus. Da könnte man jetzt ja sagen, ist nicht so schlimm, aber doch, tatsächlich hat es auch dramatische Folgen auch für die Wirtschaft. Und gerade die Wirtschaft hat hier eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Ökosysteme zu erhalten. Deswegen habe ich mir heute einen tollen Gast eingeladen, Janosch Birkert vom WWF, dem World Wildlife Fund. Und mit ihm möchte ich über dieses Thema gerne sprechen. Herzlich willkommen, lieber Janosch.
Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla.
Ja, herzlich willkommen, lieber Janosch, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Danke für die Einladung.
Könntest du mal uns einfach erklären, was versteht man denn eigentlich unter Biodiversität und warum ist sie für unser Leben eigentlich so wichtig?
Ja, unter Biodiversität bezeichnet man die Vielfalt des Lebens auf allen Ebenen. Das heißt, die genetische Vielfalt, die Vielfalt der Arten an sich und die Vielfalt der Ökosysteme. Und diese Dimensionen sind miteinander verknüpft und tragen eben zur Stabilität und zur Funktionalität von Ökosystemen bei. Und das ist in der Gesamtheit die Biodiversität, die sich dann im besten Fall der Natur befindet. Das ist nämlich nochmal ein zweiter Begriff. Und das ist die physikalische Welt, in der das Ganze eingeschlossen ist. Das sind immer zwei Begriffe, mit denen wir immer konfrontiert sind. Genau, und die Biodiversität, die ist immer da. Wir nehmen sie als selbstverständlich hin. Sie ist so ein bisschen sichtbar durch Artenvielfalt, aber sie ist in vielen Leistungen auch unsichtbar und ganz selbstverständlich für uns. Und ich glaube, da gehen wir heute auch noch ein bisschen drauf ein.
Ja, also ich habe es eben schon angesprochen, wir registrieren einen echten Verlust von Biodiversität und Artenvielfalt. Es gibt ja diesen Begriff der planetaren Grenzen, die wir mehr und mehr überschreiten. Auch die Biodiversität ist schon eine der Grenzen, die schon überschritten sind. Was sind denn die Hauptursachen deiner Meinung nach, die dazu führen, dass dieser Verlust so stark stattfindet?
Genau, also wir befinden uns im Zeitalter des sechsten Massenaussterbens. Bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten werden in den nächsten Jahrzehnten durch den Einfluss des Menschen an den Rand des Aussterbens gedrängt. Das ist sehr viel. Dieser Prozess hat sich beschleunigt.
Ja, also man kann das ja ganz konkret auch sehen. Also früher, als wir Kinder waren und Auto gefahren sind, da war die ganze Scheibe voll mit Insektenmatsch. Heute verirrt sich kaum noch ein Insekt an der Autoscheibe. Also man kann es schon ganz deutlich auch spüren, tagtäglich. Ich habe gestern nochmal nachgelesen, also bei einer globalen Erderwärmung von 1,5 Grad würde der Anteil der Tier- und Pflanzenarten 4% aussterben. Wenn wir von 3 Grad sprechen, wären schon 26% aller Arten betroffen. Also sind ja schon Zahlen, die besorgniserregend sind, oder?
Und das ist wirklich ein sehr hoher Verlust. Und man darf nicht vergessen, die 1,5 Grad, die sind erreicht. Also wir haben das Ziel schon verfehlt, auf 1,5 Grad zu bleiben. Jetzt bleibt die große Hoffnung, dass wir unter 2 Grad bleiben, so wie es eben das Pariser Klimaschutzabkommen ursprünglich gewollt hat. Es wird herausfordernd. Wir als Unternehmen können noch 1,5 Grad kompatibel sein, aber die Welt selbst hat vermutlich diese Zielmarke schon gerissen.
Jetzt könnte man ja sagen, also ich höre schon die Kritiker, die sagen, ja, was ist jetzt so schlimm daran, wenn es ein paar Mücken weniger gibt und ein paar Bienen? Und das hat ja schon auch einen Impact. Also es hat ja auch eine Folge für die Wirtschaft, ne? Kannst du das mal kurz erklären? Also alleine die Weltbank schätzt, dass dieser Biodiversitätsverlust bis 2030 jährlich 2,7 Billionen US-Dollar kosten wird. Also warum ist das ein relevantes Thema für die Wirtschaft?
Der ökonomische Gesamtwert von Insektenbestäubung beispielsweise liegt so bei 260 Milliarden Euro pro Jahr. Wir sehen das nicht, aber wir sehen das, wenn wir morgens aufstehen. Wir trinken einen Kaffee, wir schmieren uns ein Brot, dann gehen wir raus, fahren mit dem Auto. Es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht sehen. Also die Ursprünge der Produkte und Systeme, die wir täglich nutzen, sind in der Regel Ökosystemleistungen. Und diese Ökosystemleistungen sind praktisch unbezahlt in den meisten Fällen. Also wir bezahlen zum Beispiel auch nichts für frische Luft, die wir atmen. Bei Wasser bezahlen wir die Reinigung, weil wir selbst zur Verschmutzung beigetragen haben. Aber das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Also hinter vielen, vielen ökonomischen Geschäftsmodellen steckt eigentlich eine Ökosystemleistung. Und die ist entsprechend für Unternehmen zu verstehen. Denn im Zuge des Artenverlustes, des Biodiversitätsverlustes und auch im Zuge des Klimawandels ist es eben so, dass diese Systeme zunehmend unter Druck geraten. Und das heißt, wir haben Abhängigkeiten von Systemen, die instabil werden. Und genau da liegt ein großes Risiko für Unternehmen, zu verkennen, dass der eigene negative Impact auf Umwelt und die eigenen Abhängigkeiten eben negativ auf das eigene Geschäftsmodell zurückschlagen können. Aber für die Wirtschaft ist primär klar, alles, was wir verarbeiten, wird durch Natur und Biodiversität im Endeffekt erzeugt und generiert. Und wir müssen eben schauen, wie stabil ist das und wie können wir das entsprechend sichern.
Die Politik versucht jetzt auch zu regulieren, also da einzugreifen und auch Rahmen zu geben. Also die EU hat zum Beispiel gerade diese Biodiversitätsstrategie 2030 beschlossen und hat da auch Vorgaben gegeben. Und auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist jetzt auch Biodiversität ein Thema. Was hältst du davon? Also ist das richtig?
Ja, absolut. Also es ist natürlich richtig. Wir haben dafür das Weltnaturabkommen, das Kunming-Montreal-Abkommen und da gibt es schon große Ziele, die jetzt auch von der EU aufgenommen werden. Also der Schutz von Landflächen und Meeren und Binnengewässern, die Wiederherstellung von Ökosystemen und vor allem auch kein Verlust von Gebieten mit hoher Biodiversität. Also no net loss, die Umkehrung praktisch des negativen Trends ist hier als Zielbild gesetzt und das langfristige Ziel ist natürlich ein Wirtschaften, ein Leben im Einklang mit den planetaren Grenzen bis 2050. Das ist motivierend und herausfordernd, aber genau das brauchen wir und das ist auch das, was am Ende auf die Unternehmen zurückkommt. Das ist der Transformationsanspruch, der Nordstern für unsere Ambitionen sind die planetaren Grenzen. Und was wir in der Regulation sehen, ist, dass der Regulator hier eigentlich ein Geschenk macht. Er sagt, Leute, wir machen das hier nicht als Bürde, sondern wir machen das, damit ihr die Möglichkeit bekommt, zu verstehen, welche Abhängigkeiten ihr seid und welche Transformationspfade ihr gehen müsst, um euer Geschäftsmodell in diese zukunftstauglich zu machen. Und diese Regulation, die wir aktuell haben, ist so ein bisschen die Vorstufe. Und gleichzeitig merken wir, dass es narrativ nicht stimmt.
Ja, das Gestöhne über noch ein Gesetz und noch ein Gesetz und noch mehr Bürokratie, das hören wir jetzt ja an allen Stellen.
Genau, und das Narrativ müsste eigentlich sein, Naturschutz auf jeden Fall, weil davon hänge ich ab. Das nutze ich jeden Tag im Endeffekt und Naturschutz macht meine Lieferketten resilienter, macht mein Geschäftsmodell zukunftsfähig und da geht es nicht nur darum, die Biene zu haben, sondern da geht es darum, in den Wertschöpfungsketten Systeme zu schaffen, die nachhaltig und im Einklang sind, damit diese naturbedingten Risiken, die verlustbedingten Risiken abnehmen und die Chancen für die Zukunftsmärkte dann eben zunehmen. Also wie sieht eigentlich mein Produkt 2050 aus? Also wie sieht eigentlich da mein Reifen aus, mein Schuh, meine Praline? Ja, das ist zu diskutieren und mein Auto, mein Fahrrad und das ist glaube ich genau das, was damit angestoßen werden soll und darf.
Dieses Narrativ ist einfach irgendwie falsch. Also die Leute sehen das ja so nicht. Wie schaffen wir es denn, das Narrativ zu drehen, dass es eben so wahrgenommen wird, wie du gerade gesagt hast? Und nicht eben als neue Bürde und die 850.000. Vorschrift.
Man muss es als Naturschutz als wesentliches Instrument zur Wahrung des Geschäftsmodells und der Lebensgrundlage unserer Gesellschaft verstehen. Das ist so erstmal eine Grundvoraussetzung, da müssen wir schauen, wie wir da hinkommen. Und was dabei hilft, ist eben zum einen zu verstehen, wie wirke ich auf Natur? Also das ist ja auch etwas, was ist das zum Beispiel 2 Grad kompatibel, 1,5 Grad kompatibel mein CO2-Ausstoß? Ist mein Wasserverbrauch in Wasserrisikogebieten an die lokalen Entnahmemöglichkeiten angepasst oder entnehme ich gegebenenfalls zu viel? Und was aber eigentlich der Augenöffner ist, ist das Verständnis der finanziellen Risiken, die durch ein Nichthandeln entstehen. Das heißt, ich habe in meiner Wertschöpfungskette Abhängigkeiten. Also zum Beispiel, ich importiere Tee oder ich importiere Rohstoffe und die sind eben in ihrer Produktion von Ökosystemleistungen stark abhängig. Und wenn ich verstehe, wie diese Ökosystemleistung bei einem Wegfall, was dann passiert mit meinen Rohstoffen, die ich importiere, mit meiner Wertschöpfungskette, dann sehe ich einen negativen finanziellen Impact. Und der ist meistens der Augenöffner für ein Handeln. Das ist ein klassisches Risikomanagement eigentlich, das wir nun sukzessive für die Unternehmen, damit sie in Bewegung kommen, offengelegt wird. Und damit können sie eben ganz normal die Risikoabwägung angehen und sich transformieren.
Ihr habt ja bei WWF dieses One Planet Business gegründet und du berätst auch Unternehmen in Sachen Biodiversität. Welche Maßnahmen kann man denn überhaupt als Unternehmen ergreifen, zum Beispiel an ihren Standorten? Kannst du da mal ein bisschen konkret sagen, was man machen kann, um Biodiversität zu fördern?
Genau, also an den Standorten selbst müssen wir immer schauen, genau der Standort und die Umgebung. Ja, das gehört mittlerweile zu dem Standortdenken dazu, dass man eben nicht nur die hinter dem eigenen Tor arbeitet, sondern auch darüber hinausgeht. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Wasserressourcenmanagement. Ich bin in einem Industriestandort, einem Verbundstandort mit anderen Unternehmen. Es gibt einen Fluss, der dort vorbeiläuft. Der nimmt beispielsweise Industrieabwässer auf. Und hier könnte ich zum Beispiel mich gemeinsam einsetzen für eine 6. Reinigungsstufe, dass man praktisch entsprechend schon mal den Impact auf Natur reduziert im vollen Umfang. Also muss ich gemeinsam im Kollektiv, kollektives Handeln, in dem Einzugsgebiet aktiv werden. Das heißt, ich sammle Regenwasser, ich sammle Flutwasser, ich renaturiere Auen, helfe dem Wasser länger im Einzugsgebiet zu verbleiben, eben durch die meandernde Form eines renaturierten Flusses. Das sind Dinge, die schon mal stattfinden können um einen Standort herum. Und innerhalb eines Standortes gilt es auch wieder beides zu tun. Zum einen die Impacts zu reduzieren, also mein CO2-Ausstoß, mein Wasserverbrauch, sozusagen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuholen, selbst zu Naturschützern werden zu lassen, zu aktivieren, aber eben auch die bestehenden Flächen, die sich auf einem Standort befinden, ebenso möglichst naturnah wie möglich zu gestalten. Das sind dann in der Regel Maßnahmen wie Blühstreifen, es wird ein Teich angelegt, es gibt so Heckenform, also alles, was die natürliche Wertigkeit steigert im Vergleich zu einem klassischen Rasen. Das hilft natürlich, um am Standort zu arbeiten und um den Standort herum aktiv zu werden.
Also wir bei VD haben das ja zum Beispiel gemacht. Wir haben 2011 so einen Biodiversitätscheck gemacht und wir haben jetzt hier echt 1500 Quadratmeter Parkplatz entsiegelt und das ist eine riesentolle Wiese mit Blumen und Magerwiese. Wir haben Bienenstöcke, Löschteiche sind zu Biotopen geworden, wo Kröten, Frösche und so weiter sind. Wir haben Nistkästen und Sachbegrünung. Das sind alles so Maßnahmen, vielleicht aus unserer Erfahrung, die am Standort tatsächlich helfen. Und jetzt sind wir auch dabei, in der Lieferkette zu gucken. Wir haben nämlich tatsächlich so einen Biodiversitätscheck jetzt gemacht in unseren Lieferketten und wollen jetzt mit unseren Mitbewerbern zusammen eben schauen, dass wir da auch aktiv werden können. Und da hast du ja eben auch schon von gesprochen. Also was kann man denn da machen in der Lieferkette?
Kollektives Handeln ist, glaube ich, ganz wichtig. VD ist da schon teilweise führend, denn da wurde sich früh drum bemüht, eben auch diese Lieferkette zu heben. Und Traceability, also der Tracer, Markierung, heißt im Endeffekt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich verstehe, wo entsteht mein Produkt, wie kommt es zu mir, welche Zwischenhändler, Zwischenverarbeiter, Zwischenschritte werden praktisch angegangen und wer ist das und wo? Was passiert da eigentlich, bis das Produkt bei mir landet? Und bei ganz vielen Unternehmen ist das vollkommen unklar. Und das ist wirklich der allererste Schritt, weil nur dann kann ich verstehen, welche Risiken sind denn eigentlich damit verbunden? Wo genau findet denn mein Impact statt, für den ich verantwortlich bin mit meinem Produkt in der vorgelagerten Wertschöpfungskette? Und wenn man das geschafft hat, dann kann man eben lokal in den Projekten aktiv werden. Das heißt, man schafft zum Beispiel faire Arbeitsbedingungen, was immer ganz wichtig ist, um überhaupt einen sozialen, ökonomischen Standard zu bringen, der dann auch Akzeptanz für Transformation in dem Anbau zulässt. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, dass man sozusagen nicht nur rein ökologisch denkt, sondern auch immer sozial. Das ist verbunden. Dann wichtiger Teil ist Advocacy, das heißt in den Märkten, wo man ursprünglich sourced, mit dem Regulator zu sprechen. Also wir hätten gerne höhere Umweltstandards. Wir würden gerne besser verstehen, wie die Abwasserreinigung funktioniert, damit innerhalb dieses Anbaugebiets die gleichen Bedingungen vorherrschen für alle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur zum Farmer zu gehen, sondern auch zum Regulator. Und wenn man zum Farmer geht, dann muss man entsprechend versuchen, nachhaltige Anbaumethoden zum Beispiel zu etablieren. Das ist wirklich von der Commodity abhängig und von der Lokalität, was da überhaupt möglich ist. Das muss man sich genau anschauen. Aber zum Beispiel eine Akzeptanz zu schaffen für Zertifizierung, nachhaltige, ist was Positives, wo der Farmer dann vielleicht gegebenenfalls auch eine Vergütung erhält oder praktisch der Kontakt zum Farmer so institutionalisiert wird, dass am Ende die Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, auch in die Umsetzung kommen und nicht versanden im Missverständnis. Das ist sicherlich was Wichtiges. Also Stakeholder Engagement vor Ort ist das Wichtigste und dann gibt es eben die ökologische Maßnahme, die hilft, den Impact vor Ort zu reduzieren.
Genau, wir haben eben schon das WWF One Planet Business angesprochen. Wie unterstützt ihr denn jetzt Unternehmen dabei? Also kannst du es mal konkret erzählen, was ihr da macht?
Ja, sehr gerne. Das One Planet Business Framework wurde von WWF-Expertin entwickelt. Es ist ein strategisches Rahmenwerk, das dabei helfen soll, die eigene Nachhaltigkeitsstrategie ganzheitlich aufzustellen, mit dem Ziel, eine Strategie zu entwerfen, die im Einklang mit den planetaren Grenzen oder im Sinne der planetaren Grenzen funktioniert.
Das heißt, ihr beratet das Unternehmen einfach sowas aufzustellen. Damit seid ihr übrigens ein bisschen in Konkurrenz zu unserer VD Academy für nachhaltiges Wirtschaften. Das machen wir nämlich auch. Wir beraten auch unsere Kunden, wie sie das alles angehen können, weil für viele ist das ja immer so ein Riesenhürde, da überhaupt mit zu beginnen. Das heißt, ihr beratet die und du bist dann in Sachen Biodiversität unterwegs auch und guckst das mit denen dann an.
Genau, das ist eine strategische Beratung. Das heißt, wir entwickeln Strategien auf Basis des One Planet Business Frameworks. Das heißt, wir bringen die Akteure, die innerhalb eines Unternehmens bereits existieren, mit unseren Fachkompetenzen aus dem WWF zusammen und formen dann gemeinsam entlang dieses One Planet Business Frameworks Strategien und schaffen somit aber auch einen Wissenstransfer und einen Zugang. Das heißt, wir sind sowas wie ein kritischer Freund, ein Sparringspartner, mit denen dann solche Strategien konzipiert und in die Umsetzung gebracht werden können.
Kannst du denn mal Beispiele nennen, wie Unternehmen da erfolgreich Biodiversitätsprojekte angegangen sind oder umgesetzt haben?
Wir haben beispielsweise Beiersdorf, mit dem wir eine lange Kooperation haben, die schon mit uns in die Lieferkette gegangen sind oder gehen. Dort ist es so, dass wir neben dem klassischen Naturschutz eben auch primär auf die Impact-Treiber schauen. Das heißt, es gibt Maßnahmen in den identifizierten Gebieten, wo wir mit Wasserverbrauch, mit Klimaschutzmaßnahmen ganz konkret den Druck auf Biodiversität reduzieren. Das ist sicherlich ein gutes Beispiel, das nämlich auch ganzheitlich funktioniert. Denn wenn wir von Biodiversitätsschutz sprechen, dann ist das eben über die Biene hinaus. Und da gibt es eben auch große Synergien, die gehoben werden können. Also wenn ich jetzt beispielsweise in einem Einzugsgebiet mein Wasserressourcenmanagement verbessere und kann damit aber auch zum Beispiel natürliche Auen schaffen, dann ist das sozusagen ein Win-Win. Die Maßnahme ist eine und so beurteilen wir dann eben auch das Maßnahmenspektrum.
Das ist halt spannend, ne? Dass es eine Win-Win-Situation ist und das diese Botschaft rüberzubringen, wäre ja super, wenn wir das auch hier mit unserem Podcast schaffen. Aber und weiter daran arbeiten, dass dieses Narrativ eben als Win-Win wahrgenommen wird und nicht immer nur als Hürde.
Und vielleicht kann man da noch ergänzen, der WWF hat ja praktisch zwei Schwerpunkte. Der eine ist der Artenschutzbereich, das ist unser Kernbereich. Das heißt, wir haben überall in der Welt Artenschutzprojekte, die von Spenderinnen und Spendern ganz konkret unterstützt werden. Und die sind aber entkoppelt von unternehmerischen Perspektiven. Das heißt, hier geht es wirklich nur um den Artenschutz und den Erhalt von Natur. Und das ist ein großer, oder das ist eigentlich der Kernteil vom WWF. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil vom WWF, das ist die Transformationsarbeit, weil der WWF gemerkt hat, okay, Artenschutz ist gut, aber wir müssen trotzdem versuchen, die Ursache des Übels, nämlich Verschmutzung und Nicht-Transformation auch anzugehen. Und deswegen gibt es eine Transformationsarbeit. Wir sind zum Beispiel Mitbegründer der Science-Based Targets Initiative unter anderem. Und diese Arbeit ist ganz wichtig für uns, weil wir dann eben am Ende der Geschichte es schaffen, Transformation und Artenschutz auch miteinander zu verbinden.
Da ist ja Biodiversität nur ein Teil von, aber die ganze sozial-ökologische Transformation, die ja so dringend nötig ist, da ist das eben ein großer Teil von. Deswegen sehr, sehr wichtig. Die Wirtschaft hat einen riesen Anteil. Für die Wirtschaft ist es relevant und die Wirtschaft ist ein wichtiger Player. Aber das soll ja nicht jeden Einzelnen auch sozusagen davon abhalten, zu schauen, was er selbst tun kann. Also ich finde das, ich habe gestern einen Artikel gelesen, in Zürich gibt es eine Truppe, die entsiegelt Flächen mit Unterstützung der Stadt. Also was, vielleicht kannst du nochmal sagen, was kann denn jeder Einzelne so machen in seinem Umfeld, wenn es um Biodiversität geht?
Also ich selber zum Beispiel esse noch Fleisch, obwohl ich das eigentlich, glaube ich, nicht mehr tun sollte. Es kann einfach Zeit brauchen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel das Einbringen in Naturschutzverbände, das ist wirklich was ganz Wichtiges. Also lokal die Vernetzung suchen. Der WWF ist ja auch eine große globale NGO. Es gibt auch NGOs, die lokaler arbeiten. Und das kann ich wirklich empfehlen. Das hat bei mir nochmal Schwung reingebracht, weil ich eben ein lokales Naturverständnis entwickle. Und die Natur selbst hat kein Advokat. Man muss das übernehmen für die Natur. Die kann nicht selbst sagen, ey Leute, mir geht's schlecht, sondern die braucht helfende Hände, Perspektiven, Unterstützung. Und das ist, glaube ich, eine Kernempfehlung. Also einbringen für den Naturschutz ganz persönlich ist Nummer eins. Und Nummer zwei, Naturverständnis schärfen. Also Umweltbildung und das Verständnis für seinen eigenen Einfluss auf Natur einfach schärfen. Ich glaube, wenn man die Erkenntnisse bekommt, dann ändert man sich auch freiwillig, wird sensibler für das Thema. Und das wäre, glaube ich, mein zweiter Punkt. Also Naturbildung, Umweltbildung, das ist was man unterstützen und vorantreiben kann für sich selber oder in Gemeinschaften.
Das heißt, du hättest gerne, dass in den Schulen das schon gelehrt wird? Und wie soll jetzt jeder Einzelne sich da bilden?
Es gibt Naturschutzakademien, an denen kann man partizipieren. Das Eintreten in lokale oder globale NGOs hilft auch dabei, das Naturverständnis zu schärfen. Aber wir wissen, es ist ja ähnlich wie beim Klimaschutz. Erhöhter, überflüssiger oder zu viel Konsum von Gütern, die vielleicht eine mindere Wertigkeit haben und einfach nur wegkonsumiert werden. Das ist das, was unser Planet nicht mehr verträgt. Ja, das haben wir jetzt die letzten 50 Jahre gelungen gemacht. Es war eine schöne Zeit, aber wir müssen langsam davon wegkommen und Richtung Wertigkeit und Beständigkeit denken. Und ja, das ist eine große Herausforderung. Das fängt bei jedem selbst an. Da kann man gar nicht so sehr die Maßnahmen mitgeben. Eine Maßnahme, die vielleicht immer hilft, ist Insektenschutz, also Wildblumenwiesen im Garten, auf dem Balkon, Diversität schaffen, schon lokal mit dem, was man hat. Das ist so sicherlich die mit die schönste und die kleinste, der kleinste Hebel, den man da gehen kann.
Ja, das ist spannend. Ich habe zum Beispiel gerade gehört, dass man gar nicht mehr Kirschlorbeer pflanzen soll, weil das für Biodiversität nutzlos ist. Eine Erkenntnis, die ich gerade erst gelernt habe tatsächlich. Es gab ja auch diesen Nicht-Mäh-Mai, also wo man nicht mähen sollte. Das sind ja auch so kleine Tipps und Tricks.
Ich glaube, hier ist es so, dass wir gerade in Deutschland, wir sehen selten mal einen Ranger, ne, oder so, oder jemanden, der Naturschutzbeauftragt ist in den Wiesen. Woher sollen wir es wissen? Also wir müssen viel mehr versuchen, dieses Wissen in die Gesellschaft zu streuen, Sensibilität zu schaffen, auch Verständnis für Abhängigkeit zu schaffen. Warum ist Natur so wichtig für mich? Warum ist es so wichtig für die Biodiversität an sich, also Artenvielfalt? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Naturschutzschild. Also wenn man irgendwo läuft, hier sagt, es ist Naturschutzgebiet, dann ist es meistens grün. Grün ist eigentlich unsere Information für weitergehen. Eigentlich müsste es rot sein, ja, wie die Ampel Stopp. Hier kannst du jetzt gerade nicht rein. Das ist ein Naturschutzgebiet. Es ist der Natur vorenthalten. Und ich glaube, genau das sind die Dinge, an denen wir arbeiten müssen, Verständnis und Narrativ so ein bisschen umzukehren und zu schärfen.
Ja, super, lieber Janosch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses echt spannende Gespräch. Was nehme ich mit? Biodiversitätsschutz ist eine Win-Win-Situation für alle, für jeden, für den Planeten, für Unternehmen, für jeden Einzelnen. Und wir sollten das Narrativ tatsächlich auch so nach außen bringen, dass das eben was Gutes ist und was Tolles und nicht noch eine Bürde mehr. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du da warst.
Sehr gerne.
So, ich hoffe sehr, dass euch dieser Podcast mit Janosch Birkert und mir über dieses spannende Thema Biodiversität gefallen hat. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch gerne aufmerksam machen auf die beiden Podcasts meiner KollegInnen. Anna spricht mit einem Jugendforscher über die Sorgen und Nöte der Generation Z und wie sich diese auf das Klimaschutzengagement auswirken. Und Ben spricht mit einem Paar, das 7 Monate lang mit dem Fahrrad durch ganz Südamerika gereist ist. Ich freue mich übrigens auch über euer Feedback zu diesem Podcast. Gerne in die Kommentare schreiben oder schreibt uns eine Mail. Und mich würde auch mal sehr interessieren, welche Themen euch denn interessieren würde. Über was sollen wir denn in künftig auch nochmal reden? Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Das war Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.